Mann mit dem breiten Hut. Anfang Oktober 1895 wurde Pipins Kriegsministerium nach London gerufen. Der mächtige Lord Wolseley, grauer Schnurrbart, khakifarben Uniform, Säbel und Revolver am Gürtel, empfing ihn höchstpersönlich in seinem mahagonigetäfelten Büro unter einem überdimensionalen Gemälde der Königin Victoria. »Ein Spezialauftrag für Sie«, sagte Wolseley. »Sie sollen sich an die Goldküste begeben, ins Ashanti-Land. Dort geht es drunter und drüber. Sir Francis Scott, der Oberkommandierende unserer Truppe in diesem Gebiet, hat sie angefordert.« »Ich kenne Sir Francis Scott nicht, Sir. Aber er kennt Sie. Offensichtlich haben Sie den Ruf eines Afrika-Experten erworben. Der Name Baden-Powell jedenfalls ist an der Goldküste im Westen Äquatorialafrikas ein Begriff, obschon Sie bisher nur an der Ostküste Südafrikas eingesetzt waren.« »Um einen Spezialauftrag, Sir?« »Eine heikle Sache. Die Ashantis an der Goldküste leben seit dem Krieg von 1873 bis 1874 in Frieden mit den Weißen. Nun wurde ein Teil der Ashantis von König Prempeh gegen die Briten aufgehetzt. Er hat etwa die Hälfte der Ashantis im Griff. Die andere Hälfte des Volkes steht ihm kritisch gegenüber. Kurz gesagt, eine bürgerkriegsähnliche Situation. Ashantis gegen Ashantis. Wir müssen eingreifen, zumal Prempeh immer mehr an Einfluss gewinnt. Nicht zum Vorteil seines Volkes. Mit diesem Prempeh ist nicht zu spaßen. Er ist übrigens erst 15 Jahre alt. Der Swazi-König Umbanden war 14 Jahre alt, als er auf den Thron kam. Unerfahren, friedliebend. Und er hat Fehler gemacht. Ich weiß, Prempeh jedoch ist aus anderem Holz geschnitten. Zweifellos eine starke Persönlichkeit, die unter dem Einfluss einer entmenschten Mutter steht. Dazu muss ich sagen, dass im Ashanti-Land das sogenannte Mutterrecht gilt. Der König ist Repräsentant nach außen hin, tatsächlich aber nur die Marionette seiner Mutter. Und die Mutter von König Prempeh war eine Frau von rabiater Neigung. Sie ließ Menschen als Opfer bei rituellen Festen hinschlachten, verkaufte Stammesangehörige als Sklaven und hat nach und nach etwa 300 Ehemänner verschlissen. Wie ist das zu verstehen, verschlissen? Sie hat sich von jedem auf ihre Art scheiden lassen, durch Enthauptung. Wer ihr als Ehemann nicht mehr passte, Lord Wolsey strich sich mit dem Finger am Hals entlang und fuhr dann fort. Einer dieser Ehemänner war der Vater von Prempeh. Die Mutter ist zwar kürzlich verstorben, aber die Marionette hat inzwischen eigenes Leben entwickelt. Der Sohn, rabiat erzogen, seit seiner Kindheit auf die Mutter fixiert, fühlt sich wie ein Diktator auf. Opfert nach wie vor Menschen, verkauft weiterhin Sklaven und erweist sich zudem als Monarch mit beträchtlichem Sinn für Luxus. In Kumasi, seiner Residenzstadt, hat er sich einen Thron aus Gold machen lassen. Klingt verlogen und doch ist es die Wahrheit. Übrigens, seine Palast besteht aus 333 miteinander verbundenen Bambushütten. Ahnen Sie warum? Vielleicht hat er 333 Ehefrauen. Familientradition. Richtig geraten. Er ist mit 333 Ehefrauen gleichzeitig verheiratet. Liebenswürdigerweise hat er bis heute noch keine enthaupten lassen. Erstaunlich, was man so von diesem König weiß. Ein gefährlicher Mann von unglaublichen, für uns nicht erklärlichen Einfluss auf die Ashantis. Eine Gefahr. Wir müssen seinen Einfluss beenden. Das Problem ist nur, seine Residenzstadt Kumasi liegt fast 300 Kilometer von unserem Stützpunkt Cape Coast Castle an der Küste entfernt. Geschützt durch Urwald, Sümpfe und ein Gewirr von Flüssen. Wir kommen weder mit der Kavallerie noch mit Artillerie dorthin. Deshalb müssen Pfadfinder eingesetzt werden. Und dafür sind Sie der geeignete Offizier. Lord Wolseley steckte sich eine Zigarre unter den Schnurrbart, zündete sie an, stieß den Rauch aus und sagte, ich brauche Ihnen keine Zigarre anzubieten, denn ich weiß, dass Sie nicht rauchen, weil Sie dem Tabak eine schädliche Wirkung auf die Geruchsnerven unterstellen. Ich habe es in Ihrem Buch Nachrichtendienst und Kundschafterwesen gelesen. Sie sehen, ich bin sehr genau über Sie informiert. Aber zur Sache. Ihre Aufgabe, Major, ist es, Mittel und Wege zu finden, die es ermöglichen, das Ashanti-Volk von der Diktatur des Häuptlings Prempeh zu befreien. Wie Sie es machen, ist Ihre Angelegenheit. Ihre alleinige Verantwortung. Das wäre alles, was ich zu sagen habe. Good luck, Major Baden-Powell. Viel Glück. Als BP am 13. Dezember 1895 in Cape Coast Castle an Land ging, trug er zur üblichen Uniform ein breitkrempriges Stetson, den er sich in London gekauft hat. Stetsons waren modische Nachbildungen amerikanischer Cowboyhüte und in Europa gerade populär. Die breite Krempe schien BP besonders zweckmäßig zum Schutz gegen die Äquatornähe fast senkrecht niederbrennende Sonne. Zur Unterscheidung von der zivilen Hutmode hatte er die Krempe an einer Seite hochgeschlagen. Trotzdem war der Hut ein Verstoß gegen die Uniformvorschrift. Doch schon bald darauf wird sich dieser Hut mit hochgeschlagener Krempe bei Kolonialtruppen allgemein durchsetzen und sogar Bestandteil der Uniform werden. Damals, im Dezember 1895, war er der Erste, der diesen Hut trug. Und als er kurze Zeit später mit Ashantis zusammentraf, bekam er den Spitznamen Katankia, der Mann mit dem breiten Hut. Die Krobos, Geheimbund an der Goldküste. Es wäre nun müßig, alle Einzelheiten der Abenteuer zu schildern, die BP in Afrika erlebte. Einige Begebenheiten jedoch müssen herausgegriffen werden, denn sie waren bestimmt für seine Idee, die große internationale Jugendbewegung der Pfadfinder zu gründen. Bei der Ankunft in Cape Coast Castle erfuhr BP, dass sich unter den britischen Truppen nur 40 ausgebildete und geprüfte Pfadfinder befanden. Also viel zu wenige, um die von mehreren tausend feindlicher Ashantis bewachte Urwaldresidenz zu umzingeln, um Prempe gefangen zu nehmen. BP blieb nichts anderes übrig, als mit britischen Soldaten und verbündeten Ashantis einen Weg durch den Dschungel zu schlagen, Brücken über Sümpfe und Flüsse zu bauen und damit den Aufmarsch von Kavallerie und Artillerie von Kumasi zu ermöglichen. Der Nachteil dieses Plans? Zeitverlust. Es würde Monate dauern, bis die Artillerie an Ort und Stelle war. Monate, die Prempel zu Gegenmaßnahmen nutzen konnte. Monate, die Menschenleben kosten würden. Denn Prempels Lust an Menschenopfern und Sklavenhandel war ungebrochen. Unter der Leitung von BP begannen Briten und Eingeborene mit dem Bau des Dschungelweges. Damals bekam er einen neuen Spitznamen, Larkwai, der Mann mit dem hoch erhobenen Kopf. Bei diesen Pionierarbeiten stellte BP fest, dass die meisten der Ashantis keine Knoten knüpfen konnten, dass aber einige von ihnen ein ganzes System von Seilverbindungen beherrschten. Nicht nur die simplen Weberknoten oder den gekreuzten Weberknoten, sondern den bei Seeleuten üblichen Mastwurf, den Anglerknoten, den Zimmermannsknoten, verschiedene Fesselknoten, Gleitschlingen und Lassoschlingen, Diagonalbünde sogar und Langsbünde. BP begann diese wenigen in der Kunst des Knotenknüpfens wohlbewanderten Eingeborenen zu beobachten und stellte fest, sie waren auffallend muskulöser, geschickter, stärker, gewandter, schneller in ihrer Auffassungsgabe und selbstsicherer im Auftreten als die anderen. Und dann bemerkte er noch was. Sie reichten, wenn sie sich unbeobachtet glaubten, zur Begrüßung einander die linken Hände. Alle anderen Ashantis dagegen begrüßten einander gar nicht per Handschlag. Nun war BP wie elektrisiert. Konnte es sein, dass die Ashantis eine besonders ausgebildete Elitetruppe hatten? Vergleichbar den Pfadfindern der britischen Armee? Eine Elitetruppe, die geheim war, von der die Weißen bisher nichts wussten. Einer von ihnen, der offensichtlich eine Häuptlingsrolle innehatte, hieß Osomtzen A. Mit ihm begann BP Gespräche zu führen. Osomtzen A wollte nicht so recht mit der Sprache heraus, ließ aber dann den Widerstand fallen und zog BP ins Vertrauen. Es gab tatsächlich eine Elitetruppe unter den Ashantis, eine verschworene Bruderschaft, die sich Krobos nannte. Sie setzte sich aus Angehörigen der Adansis zusammen, die innerhalb des Ashanti-Volks einen eigenen Stamm bildeten. Jedes Mitglied des Krobos wird seit dem 10. Lebensjahr speziell ausgebildet. In Methoden der Raubtierjagd, des Kundschafterwesens, der Nachrichtenübermittlung, der Urwaldmedizin, der Orientierung und anderer Waldläuferkünste. Diese Methoden waren denen der britischen Pfadfinder ähnlich, teils unterlegen, teils überlegen. Weit überlegen, bisweilen sogar, denn die uralte Bruderschaft der Krobos hatte seit Generationen nichts anderes getan, als Erfahrung im Dschungel zu sammeln und zu verwerten. Nun sah Bipi eine Chance, die Diktatur Prempis schneller als vorgesehen zu beenden. Er fasste ungefähr 680 Krobos von der Goldküste zu 5-Mann-Patrouillen zusammen und ließ sie die jeweiligen Anführer selbst wählen. Dann führte er sie mit den Patrouillen der britischen Pfadfinder zu gemeinsamen Trainings- und Erfahrungsaustauschen zusammen. So gewann er innerhalb kürzester Zeit eine Elitetruppe aus Briten und Eingeborenen, die er Special Selected Scouts nannte, besonders ausgewählte Pfadfinder. Kein gegnerischer Späher merkte, dass Anfang Januar 1896 mehr als 700 Special Selected Scouts auf einer Strecke von 200 Kilometern durch Dschungel und Sümpfe an Prepitz Urwaldsresidenz heranschlichten. Am 17. Januar hatten sie Kumasi umzingelt. Prempe erfuhr erst, dass er in der Falle saß, als im Dschungel von seiner Residenzstadt der Wirbel einer Buschtrommel dröhnte, auf- und abschwellend, gelegentlich von kurzen Pausen unterbrochen. Trommelsprache war es, die er hörte, verständlich nur für die Eingeborenen dieses Gebietes. Urwaldtelegraphie, die auf eine mit Elefantenhaut bespannte Buschtrommel geklopft wurde, von Sati Nien, dem Funker der Krobos. Das Trommeltelegramm an Prempe hatte etwa diesen Wortlaut. Deine Residenz ist umzingelt, gib auf! 2 Stunden lang völlige Ruhe. Dann dröhnte Trommelwirbel aus der Residenzstadt heraus. Prempe ließ mitteilen, dass er zur Kapitulation bereit war. Bipi war erschreckt, als er seinen gefangenen Gegner sah. Ein Jungen, besonders zierlig und kleinwüchsig. Angst im Gesicht und mit weit aufgerissenen Augen. Das war also der große Diktator, der Besitzer eines Harems von 333 Frauen. Ein Monarch, der Menschen mit Opferritualen hinschlachten ließ und Stammesmitglieder als Sklaven verkaufte. Ein Demagoge, dem seine Anhänger bis zuletzt ergeben waren. Der Sohn einer Mutter, die 300 Ehemänner hatte enthaupten lassen. Während der Heimreise nach Cape Coast Castle an vielen nächtlichen Lagerfeuern zog Bipi den gestürzten König wiederholt ins Gespräch. Er war, so Bipi in einem Bericht, ein hochintelligenter junger Mann, eine starke Persönlichkeit, wenn man ihn näher kennenlernte, aber völlig verbildet von der Erziehung durch eine entmenschte Mutter und deshalb unfähig, in europäischen Maßstäben zu denken. Bipi veranlasste vor seiner Heimreise nach England, dass Prempe in der britischen Kolonie als Gefangener blieb und mit Denkart und Sitte der Weißen vertraut gemacht wurde. Alles Weitere klingt dann wie ein Märchen. Die Urwaldresidenz Kumasi, dank des von Bipi begonnenen Dschungelweges mit der Goldküste inzwischen verkehrstechnisch verbunden, gedieh zu einer blühenden Handelsstadt. Prempe, nach vielen Jahren bei den Weißen völlig gewandelt, wurde freigelassen. Durfte nach Kumasi zurückkehren und dort unter den Briten eine Art Bürgermeisterrolle übernehmen. Und im Jahre 1919 wird Prempe auf Bitten von Bipi Gründungsmitglied und Präsident der Jungpfadfinder von Ghana werden. Im Jahr 1896 hatte Bipi auf der Heimfahrt nach London noch Henkerbei und Blutschale dabei, die von Prempe bei seinen Menschenopfern verwendet worden waren. Bipi wurde für seinen Erfolg im Ashanti-Land zum Obersten befördert. Er war damals 39 Jahre alt. Der Wolf, der nie schläft. Bipi hätte sich die Reise nach England sparen können. Denn kaum war Southampton an Land gegangen, bekam er den Befehl, mit dem nächsten Schiff nach Afrika zurückzukehren. Diesmal wieder nach Port Natal. Im Matabeleland nördlich von Transvaal hatten Eingeborene, die in Eidödfarm weit verstreut wohnenden Briten überfallen und zum größten Teil getötet. Nun drohten sie Bulawayo anzugreifen, die größte Kolonialstadt im Matabeleland. Für die Schiffsreise kaufte Bipi sich einige Detektivromane des Schriftstellers Arthur Conan Doyle, die damals gerade populär zu werden begannen und später Weltruhm erlangen sollten. Hauptfigur der Romane war Sherlock Holmes, ein Meisterdetektiv, der durch Spurenauswertung und ausgefuchsten Rückschlüssen seine Fälle löste. Die richtige Lektüre für Bipi. Von Port Natal aus ritt Bipi ins Matabeleland bis zur Kolonialstadt Bulawayo. Als er dort eintraf, kam gerade die Farmersfrau Jane Seales auf ihrem Pferd von Norden herangehetzt. Kaum fähig zu atmen, berichtete sie, dass Metabele ihr Farm in Brand gesteckt und ihren Mann getötet hatten. Im letzten Augenblick war ihr die Flucht auf dem Pferd nach Bulawayo gelungen. In Bulawayo fühlte sich niemand vor einem Angriff sicher. Etwa 10.000 Krieger des Metabele-Volks hatten sich auf den nahegelegenen Matapo-Bergen verschanzt, ein Bollwerk aus Felswänden und Bergkegeln, das schwer zugänglich und leicht zu verteidigen war. Nur Kamine und schmale Scharten führten zu ihren Hütten hinauf, die wie Horste von Raubvögeln in den Felsen klebten. Dort oben residierte der Anführer des Metabele-Aufstands, ein Medizinmann namens Ovini, ein wortgewandter Aufpeitscher, der sich als Prophet des Kriegsgottes Mlimo bezeichnete und zudem behauptete, unsterblich zu sein. Der Kriegsgott Mlimo, so verkündete er, hätte ihm den Befehl erteilt, alle Weißen zu töten. Die Metable glaubten an ihn, glaubten an seine angebliche Unsterblichkeit, glaubten an den Befehl des Kriegsgottes. Sie folgten dem Medizinmann blindlings. Britischen Soldaten in Bulawayo warteten dringend auf Artillerie, denn sie sahen keine andere Möglichkeit, als den zahlenmäßig weit überlegenen Metable-Kriegern mit einem Angriff zuvorzukommen und deren Burgen auf den Matopo-Bergen in Grund und Boden zu schießen. Bipi jedoch wollte von dem beabsichtigten Artilleriefeuer und dem zwangsläufig damit verbundenen Blutbad unter 10.000 Eingeborenen nichts wissen. »Wir kriegen die Metabele auch anders«, sagte er zu Major Plummer, einem der britischen Stabsoffiziere in Bulawayo. »Aber wie? Die Festung der Eingeborenen sind unannehmbar. Irgendwie werden wir sie so weit bringen, dass sie zu Friedensverhandlungen bereit sind. Wie? Das wird sich noch erweisen.« Bei dem Gespräch war Frederick C. Burnham dabei, ein berühmter Pfadfinder aus Nordamerika. Wohlerfahren im Umgang mit Indianern, der sich Anfang 1896 zufällig in Kapstadt aufgehalten hatte und von den Briten vorübergehend als Berater im Kampf gegen die Metable engagiert worden war. »Ich bin«, sagte Frederick C. Burnham, »derselben Meinung wie Oberst Baden-Powell. Man kann die Metable auch ohne Artillerie von den Bergen herunterholen.« »Aber wie?«, fragte Major Plummer wieder. »Auch ich weiß es noch nicht, aber zusammen mit Oberst Baden-Powell werden wir eine Möglichkeit finden.« Von diesem ersten Gespräch an verband BP und Frederick C. Burnham eine herzliche Freundschaft. »Ich betrachte es als großes Glück«, wird Burnham später schreiben, »dass ich, wenn auch nur kurze Zeit, Baden-Powell kennengelernt habe. Er war der beste Pfadfinder der britischen Armee. Er hat hervorragende Kenntnisse des Kundschafterwesens, teils selbst erarbeitet, teils, wie er sagt, von afrikanischen Eingeborenen erfahren, vor allem von einer Elitetruppe namens Kabos aus dem Ashanti-Land. Ich konnte noch viel von ihm lernen, aber auch er konnte noch manches, was ich bei Indianern in Nordamerika erfahren hatte, von mir übernehmen. Gemeinsam unternahmen BP und Burnham ausgedehnte Streifzüge zu den Matapo-Bergen, wo sie das Gelände auskundschaften, ohne vorerst eine Möglichkeit zu sehen, die schwer zugänglich befestigten und bewachten Felsnester der Metable in Handstreich zu nehmen. Bei diesen Streifzügen führten sie häufig persönliche Gespräche, an die sich Burnham so erinnert. Baden-Powell war ein Offizier, der den Krieg verabscheute. Er überlegte, wie man den Krieg vermeiden konnte. Die größte Chance sei in der Entziehung von Jugendlichen. Er erzählte mir, dass er in Indien britische und eingeborene Kinder zum Spielen zusammengebracht hat und dass die Jugendlichen sich trotz unterschiedlicher Herkunft weitaus besser verstanden als erwachsene Briten und Inder. Er erzählte auch von dem 15-jährigen König Prempe, der trotz offensichtlicher guter Anlagen durch eine abartige Erziehung zum mörderischen Diktator geworden war. Baden-Powell sagte zu mir, wir sollen uns beeilen, in die Jugend das Gute zu pflanzen, das Verständnis füreinander, die Toleranz gegenüber rassistischen und nationalen Gegensätzen, den Sehnsucht nach Frieden. Baden-Powell verglich die Erzieher von Jugendlichen mit Gärtnern, die das Gedeihen von Pflanzen beschützten. Er fragte mich aber auch öfters, wie kann man als Erwachsener das Vertrauen der Jugendlichen erwerben? Wie kann man Jugendliche faszinieren? Mit welchen Methoden? Ich hatte oft das Gefühl, dass Baden-Powell sich damals schon mehr oder weniger unbewusst mit der Gründung einer Jugendbewegung eingehender befasste als mit dem Kampf, der uns gegen die Metable vorstand. In der Nähe der Metable-Burgen hörten BP und Burnham gegen Abend nachts häufig kriegerische Gesänge. Immer wieder tauchte dabei ein Wort auf, das die Eingeborenen unter dumpfem Trommelwirbel mit laut aufschwellenden Stimmen fast drohend sangen. »M-Pesa! M-Pesa!« »Was bedeutet M-Pesa?« fragte Burnham. »Keine Ahnung, ich spreche nicht den Dialekt der Metable.« Das Rätsel des Wörters löste sich, als BP und Burnham eines Abends einen Späher gefangen nahmen, der ihren Bierwerkplatz ausgekundschaftet hatte und nah herangeschlichen war. Der Metable blieb